Ja, und selbst also, wenn es dann nicht zum Sex kommen sollte, ist das ja auch keine verlorene Zeit, weil dann hattest du halt, ich sag jetzt mal, im schlechtesten Fall 20 Minuten,
Heavy Petting.
Wo ihr euch, in denen ihr euch körperlich begegnet seid. Und hatten wir ja vorher schon, ab 20 Sekunden Berührung werden entsprechende biochemische Stoffe freigeschüttet, die euch wieder in Verbindung miteinander bringen. Und das als Paar anzuerkennen und zu würdigen und auch sich erlauben, selbst sowas zu genießen und das nicht zu bewerten als, oh, wir haben es schon wieder nicht geschafft oder es hat schon wieder nicht funktioniert, sondern das zu feiern als etwas, was jetzt auch schön war,
voll,
hat bei mir wieder eine Entspannung mit reingebracht in die Sexualität, die die geilste Grundlage dafür ist, um sie auch wieder genießen zu können.
Voll, Mann.
Los geht's! Hoppe, hoppe,
so ist gut jetzt, jetzt reden mal die Eltern. Ganz ehrlich, wie es wirklich ist, Eltern zu sein. Viel Spaß mit einer neuen Folge Hoppe Hoppe Scheitern.
Hey Leute, heute wird's richtig geil. Ich freue mich richtig krass über meine heutige Gästin. Das ist Nina Grimm, die ist Familienpsychologin. Ich habe die auf Instagram entdeckt, sie mich auch. Ich fand's geil, spricht mir aus dem Herzen und ich freue mich richtig auf unseren Talk heute. Hallo.
Hallo, du Granate. So schön hier zu sein.
Ich freue mich auch voll. Also ich weiß jetzt gar nicht, wann die Folge rauskommt. Auf jeden Fall hat Nina einen Ratgeber geschrieben. Der, ich liebe den Titel, vielleicht magst du, ist ja auch dein Buch, den kannst du jetzt hier mal pronouncen.
Wie ihr euch nicht umbringt, wer die Eltern seid. Die 10 häufigsten Fehler, die wir als Elternpaare begehen und wie wir sie vermeiden können.
Finde ich so stark, wie ihr euch nicht umbringt, wenn ihr Eltern seid, weil das trifft ziemlich auf den Punkt. Und ich wollte nur mal kurz mich selbst, das heißt nicht natürlich pronouncen, sondern announcen, okay?
False Record.
Peinlich. Immer die Leute, die so Englisch reden wollen, aber halt nicht checken, was sie sagen. That's me. Geil. Ich weiß jetzt gar nicht, wo wir anfangen. Vielleicht fangen wir erstmal an, dass du deine Lebenssituation uns mal erzählst. Wie viele Kinder, mit deinem Husband, alles.
Voll gerne. Also aktuell bin ich eigentlich ganz glücklich in meiner Beziehung. Das war aber nicht immer so. Und wir haben 2 Kinder und ich...
Wie alt?
Oh warte, jetzt muss ich gerade überlegen. Oh Gott, Geburtstag vor der Tür. 6, gerade 6 und 9. Also schon wat älter tatsächlich. Genau. Und es war aber tatsächlich nicht immer so, weil der Konrad und ich, also mein Mann und ich, wir haben die Karre voll gegen die Wand gefahren, kann man so salopp sagen, denke ich. Weil wir, glaube ich, echt alles falsch gemacht haben, was man als Paar so falsch machen kann, wenn man ein Kind bekommt. Und haben uns getrennt, als wir unser erstes Kind bekommen haben.
Wirklich?
Und, waren auch ein Jahr getrennt tatsächlich, haben getrennt gelebt. Und haben uns dann wieder berappelt und sind wieder zusammengekommen.
Okay, stopp. Mal ganz kurz, Konrad, ist der auch Psychologe oder was macht der?
Der ist Ingenieur.
Okay.
Ja.
Okay, also ihr habt euer erstes Kind bekommen. Das ist dann auf der Welt gewesen. Was ist dann passiert, dass ihr euch so entfernt habt oder wie man das auch immer betiteln mag?
Ja, der ganz normale Familienalltagswahnsinn ist uns da dazwischen gekommen. Also wir haben uns als Paar komplett verloren, haben diese ganzen... Ja, haben nur noch über Organisatorisches geredet, haben keine Zeit mehr miteinander verbracht, haben keine Dates mehr gehabt, haben keinen Spaß mehr miteinander gehabt. Es hat sich einfach alles nur noch ums Kind gedreht. Und im Grunde genommen haben wir uns beide, denke ich, verdammt einsam gefühlt und einfach abgefuckt gefühlt nach dem ganzen Stress mit dem Babyjahr.
Und war das so, glaubst du, weil ihr, hattet ihr Hilfe im Umfeld? Also hättet ihr jemanden gehabt, wo man hätte sagen können, hey, kannst du mal irgendwie 2 Stunden irgendwie auf das Kind aufpassen? Wir wollen mal kurz irgendwie lunchen gehen oder einen Kaffee trinken zusammen? Oder habt ihr es einfach nicht verstanden, dass man das irgendwie machen muss, in Anführungszeichen? Oder hattet ihr irgendwie auch keine Möglichkeiten?
Ja, das war ja das Tückische daran, dass ich dir das damals auch hätte sagen können. Ich bin ja Paartherapeutin und ich hätte dir damals auch schon sagen können, ey, ihr müsst mehr Zeit miteinander verbringen und nehmt euch einfach einen Babysitter.
Ja.
Aber aus irgendwelchen Gründen haben wir das nicht getan.
So, könntest du im Nachhinein sagen, warum ihr das nicht getan habt?
Ich glaube, weil ich viel bockig war tatsächlich. So in dem Sinne von so, ja, ich wüsste ja jetzt, dass wir die Paarzeit nehmen müssten, aber ich habe keinen Bock, schon wieder diejenige zu sein, die sich jetzt um den Babysitter kümmert und das alles arrangiert und macht und tut. Ich war einfach müde die ganze Zeit, die Verantwortung
auf meinen Schultern zu haben. Und dann kommt halt auch irgendwann Frust und dann,
ja, genau.
Und dann wird man bockig, was eigentlich absolut bescheuert ist,
ja.
Aber ist halt auch menschlich, ne?
Ja.
Also.
Und ich glaube, das Krasse war für mich zu erkennen, dass ich in diesem ganzen Verantwortungsding, also ne, alles liegt auf meinen Schultern und wenn ich nichts mache, dann passiert dir überhaupt gar nichts. Das war so mein Frust, den ich hatte.
War der berechtigt, so im Nachhinein betrachtet, oder?
Schon auch. Also, aber das Spannende ist eigentlich, dass ich mit Konrad einen Mann an meiner Seite habe, der eigentlich voll aktiv ist. Mhm. Also der macht ultra viel. Der ist voll der präsente Papa. Der schultert, ich frage mich, keine Ahnung, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Wocheneinkauf gemacht habe oder Wäsche gemacht habe. Das macht alles er. So, mhm. Also er ist voll am Start. Und trotzdem stand ich aber mit diesem Gefühl da, dass zu viel Verantwortung auf meiner Schulter liegt, dass ich immer alles wuppen muss, dass ich so das Zugpferd in der Beziehung bin. Und das stimmt schon auch. Ich bin die Initiatorin, ich bin die mit den Ideen, ich bin die, die besser im nach vorne gehen ist. Das ist auf jeden Fall eine Kompetenz von mir. So. Mhm. Und dieser Frust bzw. dieser Schmerz, dass da zu viel auf meinen Schultern liegt, war aber eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, schon auch ein alter Schmerz. So, und deswegen hatte der so viel Wumms. Und deswegen habe ich da ganz viel Shit auf ihn bzw. auf unsere Paarbeziehung projiziert, die da eigentlich gar nicht hingehört hat.
Ja, aber ich habe das Gefühl, wenn du das jetzt so erzählst, dass ich das schon 100 Mal gehört habe.
Ja.
Na, also, dass es wirklich unheimlich vielen Leuten so geht.
Ja.
Und auch dieses Gefühl, was du beschreibst, dass man sich so denkt, ja, was soll ich noch alles machen?
Ja.
Das ist alles nur alles auf meinen Schultern, der ganze Mental Load ist nur bei mir.
Ja.
Und sich mal wirklich zu fragen, woher kommt dieses Gefühl eigentlich gerade?
Ja.
Kannst du erzählen, wie du verstanden hast, dass es eigentlich nichts so richtig in Anführungszeichen mit deinem Partner zu tun hat, sondern eigentlich eine alte Wunde von dir ist?
Mhm. Ich hatte eine im Rückblick witzige Situation tatsächlich. Ich habe einen neuen Mann kennengelernt. Und das war am Anfang super aufregend und genau das, was ich gebraucht habe, es hat Spaß gemacht. Der war
ganz kurz nochmal, wie alt war da das Baby, als ihr euch getrennt habt?
18 Monate.
18 Monate.
Also anderthalb.
Und ihr, würdest du sagen, ihr hattet eine komplett scheiß Zeit? Also waren die 18 Monate wirklich durchgehend beschissen oder gab es auch mal ein High? Oder wann wurde so richtig kacke?
Ja, wir hatten schon so Momente der Glückseligkeit, wo wir miteinander im Bett lagen und das Baby angeguckt haben und uns in die Augen geschaut haben und gedacht haben, so Mann, was für ein Wunder und wie schön, dass wir das hier gerade miteinander teilen. Aber das war halt so einmal im Quartal.
Okay.
Und der Rest der Zeit war halt einfach super stressig, anstrengend. Wir hatten ein Schreibaby, wir hatten wenig familiären Support. Das heißt, wir hatten schon auch einfach jetzt nicht so unbedingt die besten Ausgangssituationen, auch nicht die besten Kontextfaktoren.
Schreibaby ist halt auch auf jeden Fall.
Ja. A challenge.
Knackig, ja.
Yes.
Definitiv.
Also was da auf jeden Fall auch mit reingespielt hat, ne?
Ja klar, man ist ja nicht mehr auch irgendwie in seiner eigentlichen Verfassung.
Ja.
Ne? Also der Schlafmangel, dann kommt noch dazu, ich meine Schlafmangel alleine ist ja eh schon
Foltermethode. Das
Arschloch, ja. Und dann aber noch ein schreiendes Kind die ganze Zeit, was einen wirklich an den Rande der Verzweiflung bringt.
Ja.
Das ist viel.
Yes.
Und wenn man dann, und ich meine, das ist genau die Scheiße. Jeder Mensch hat ja trotzdem noch auch einfach seinen alten Rucksack voller Kackel irgendwie, den er so mit sich rumschleppt aus Sachen aus seiner eigenen Kindheit und aus seiner Vergangenheit.
Ja.
Und ich glaube, dass so ein Elternwerden, dass er dann, das öffnet ja dann oft auch den Rucksack voller Scheiße, in
absolut.
Anführungszeichen, ne?
Ja, voll. Wir werden voll zurückgeschmettert auf diese alten Themen. So. Und mir ist das wie Schuppen von den Augen gefallen in der Situation, als ich mit dem sexy Franz, wie ich ihn pseudonymsartig nenne.
Sexy Franz.
Sexy Franz.
Auf sexy Franz.
Auf sexy Franz. Er war wirklich sexy. So. Und er hat wirklich, er war vor allem so komplett anders. Also nicht, dass Konrad nicht sexy ist. Und Konrad ist auch sexy, aber er war einfach so vom Menschenschlag her komplett anders als Konrad. Konrad ist auch eher so ein pragmatischer Macher, Tour, Umsetzer, Ingenieur. Und Franz war Philosoph und war eher so ein tiefgründiger.
Gott, du kannst mich verjagen. Franz, bei mir brauchst du gar nicht anrufen. Ich hatte einmal was mit einem Professor für Philosophie.
Und?
Alter, der hat mich gekillt.
Inwiefern?
Immer so Geschichten vorgelesen, irgendwie. Nichts verstanden, die ganze Zeit nur so, bitte hör auf. Ja, einfach auch, erst dachte ich mir so, oh, das ist so mystisch und irgendwie sexy. Und dann dachte ich mir irgendwie, eigentlich auch sehr schnell, so, nee, einfach gar nicht. Okay? Ja. Stop reading. Bullshit stories to me. Oh ja, und dann der Vogel und der Baum. Nee. Aber hey, das ist eine Geschmackssache, Leute, am Ende des Tages.
Und die Erfahrung muss man halt auch gemacht haben. Ne? Also mir ging es schon auch ähnlich wie du, dass ich dieses diepe, leicht melancholische, dystemische eigentlich auch ganz spannend fand. So. Also auf jeden Fall war er ganz anders als Konrad. So, das war eigentlich der wichtige Punkt. Und dann hatten wir irgendwann so einen Moment, wie so, der so in einem ersten Streit hätte münden können.
Ja.
Und es war so der Moment, wo es mir so wie den wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen ist, dass ich jetzt auch mit diesem Mann, der ja eigentlich also wirklich komplett anders ist als der vorherige, dass ich da wieder an ein und dasselbe Thema komme.
Dass du das Gefühl hast, alles liegt bei dir.
Ja, genau, dass okay. die ganze Verantwortung auf meiner Schulter liegt und dass, wenn ich nichts tue, dass nichts passiert etc. pp. Und in dem Moment wirklich, wie ich, als ich in, wirklich mit offener Kinnlade vor Franz, sexy Franz stande, kam meine Tochter rein, kreidebleich, und hat sich einfach einmal komplett über uns drüber übergeben. Also uns komplett vollgekotzt, weil sie halt Magen-Darm hatte, die war krank. So. Und sexy Franz war kinderlos und total überfordert mit dieser Situation. Und ich habe ihn dann nach Hause geschickt und meine Tochter und mich trocken gelegt. Und als ich dann mit ihr im Bett lag, hatte ich so diesen Gedanken von so, boah, scheiße, Nina, ey, wenn das eh ein Thema ist, was du irgendwie für dich angehen musst, dann doch bitte mit dem Vater dieses Kindes.
Wie war denn die Trennung dann, also zwischen dir und deinem Kindspapa?
Relativ trocken tatsächlich und eher aus so einem stupiden Konflikt heraus. Und
habt ihr euch einvernehmlich getrennt oder war einer so das Zünglein an der Waage?
War schon ich, die sich trennen wollte.
Okay. Ja. Und ihr habt euch ja dann trotzdem auch noch regelmäßig gesehen, natürlich, wegen dem Kind wahrscheinlich, ja. Ne? Also ihr wart im ständigen Kontakt, aber dachtest du zu dem Zeitpunkt noch, dass du den liebst?
Das ist eine gute Frage.
Also hattest du noch so richtig so Gefühle für den?
Nee, ich glaube, ich war schon hauptsächlich im Groll und im Frust. Ich glaube nicht, dass ich damals dieses Gefühl von Liebe noch zugelassen habe.
Und er?
Ich vermute jetzt mal, dass er sagen würde, dass er mich immer geliebt hat.
Mhm.
Ja, also es war sehr unausgeglichen tatsächlich.
Aber ja. Er hat es dann mit dieser Trennung hingenommen.
Ja.
Und da gab es dann auch kein Kämpfen mehr danach oder?
Wir hatten davor schon so ein paar Anläufe, wo ich gesagt habe, so Alter, ich habe keinen Bock mehr, und er dann wieder gekämpft hat. Und ich glaube, an dem Zeitpunkt war er dann einfach auch resigniert beziehungsweise auch an einem Schmerzpunkt getroffen, dass er das Gefühl hatte von so, egal wie sehr ich mich anstrenge, ich scheine dieser Frau einfach nicht auszureichen. Und dann ist es vielleicht wirklich besser, wenn ich vom Feld gehe. Mhm. Das war seine Dynamik, die wie Faust aufs Auge zu meiner gepasst hat. So, ja.
Okay, und ich bin jetzt richtig, richtig gespannt, was du dann über dich selber jetzt gelernt hast. Was eigentlich das Problem, also in Anführungszeichen, ist, ne?
Ja, es ist natürlich sehr vielfältig. Mhm. Also natürlich war das dann am Ende auch, also er hat ja auch ganz viel Themen mit reingebracht, die dazu beigetragen haben, dass es so eskaliert ist und dass wir die destruktive Dynamik hatten. Aber für mich war es in allererster Instanz wirklich erstmal wichtig zu erkennen, so, boah, da ist ganz viel alter Schmerz auf meiner Seite da, der eigentlich nur sehr, sehr, sehr bedingt was mit dieser Paarbeziehung zu tun hat, sondern der Kel Supris, was für eine Überraschung, seine Wurzeln in meiner Geschichte, in meiner Kindheit hat.
Ja.
Und ich darf beziehungsweise muss dieses Thema für mich angehen. Und die spannende Index-Erfahrung für mich war tatsächlich, als ich es geschafft habe, aus dieser Härte rauszukommen. Also weil ich immer gedacht habe, die ganze Verantwortung liegt auf meiner Schulter, war ich schon immer so eine Tafelmacherin, weißt du, die alles selbst hingekriegt hat, nie nach Hilfe gefragt hat und natürlich auch kein Babysitter gefragt hat, ob sie mal das Kind abnehmen kann, damit ich 2 Stunden mit meinem Mann abhängen kann, so. Als ich das gecheckt habe und begonnen habe, so für mich zu durchbrechen und es mir auch erlaubt habe, in die Weichheit zu kommen, in die Zartheit zu kommen, in eine Schwäche zu kommen tatsächlich und okay damit zu sein und dann die Erfahrung zu machen, dass dieser Typ da ist und das hält, war total wichtig.
Und könntest du sagen, was das aus deiner Vergangenheit war, was dich da so geschmerzt hat? Also wo dieses Gefühl von, ich mache immer mehr als alle anderen, so nach dem Motto, wo das herkam?
Ja, ich kann das sehr klar benennen auf jeden Fall. Mhm. Also den Part, den ich jetzt vielleicht auch hier mit der Öffentlichkeit teilen kann, ohne die Privatsphäre von meiner Ursprungsfamilie zu sehr zu verletzen, ist, dass ich das dritte von 4 Kindern war und einfach diejenige oder bin, die dritte von 4 Kindern bin und einfach immer schon diejenige in dem System war, die alles selbst hinbekommen hat. Also ich war die, um die man sich nicht kümmern musste. Das war so meine Variante, um Aufmerksamkeit, Anerkennung, Wertschätzung von meinen Eltern zu erhaschen, weil bei mir immer alles gelaufen ist.
Und eigentlich war das dann ein inneres Kind, das dann irgendwann eigentlich in einer Partnerschaft mit diesem Kind dann irgendwann meinte, ich möchte aber eigentlich auch, dass ich das, ich möchte nicht immer das machen müssen selber, ich möchte eigentlich, dass sich jemand da für mich jetzt drum kümmert, weil ich eigentlich gerade nicht kann, ne?
Ja.
Ja. Toll. Eigentlich so einfach, ne? Wenn man das wenn man sich das so anhört, ja. Und trotzdem stecken so wahnsinnig viele Paare genau in so einer Situation, wo das innere Kind eigentlich um Hilfe schreit.
Ja.
Und es artet aber eigentlich nur in Bösartigkeiten aus und alle sind irgendwann aggro.
Ja.
Na?
Beziehungsweise, was ich immer noch so wichtig finde, das kursiert ja so im Mainstream-Coaching, dass das am inneren Kind liegt. Aber ich finde es voll wichtig zu betonen, dass das eigentlich nur eine Instanz von vier ist, die so eine Verhaltensdynamik, so ein Verhaltensmuster ergibt. Also dazu gehört auch immer noch eine Bewältigungsstrategie. Das war bei mir die High Performance und die Härte und die überhöhten Selbstansprüche, in die wir eben gerne reinverfallen, um den Schmerz des Kindes nicht fühlen zu müssen. Und deswegen sind wir so häufig auch gerade eine Frau, die meckert zum Beispiel, eine Frau, die rumschimpft oder laut wird oder gar aggressiv wird, ist ja kein Arschloch.
Genauso ist auch kein Kind, das einen Wutanfall hat oder dann seine Eltern anschreit, ist auch kein Arschloch. Das ist einfach, man kommt gerade nicht klar und das ist eigentlich eher halt ein Schrei nach Hilfe.
Ja,
was halt natürlich dann missinterpretiert wird von seinem Gegenüber, weil man sich denkt, was brüllst du mich eigentlich so an, du Affe? Also das ist halt...
Ja, und das Tückische ist, gegenüber einem Kind kann man das meistens noch besser... Also das ist irgendwie so augenscheinvalide, ne? Ich bin die Mama, du bist das Kind, da ist irgendwie klar, in was für eine Rolle ich bin. Beim Partner haben wir halt häufig andere Rollenerwartungen und deswegen ist es hier meistens schwerer, eine schreiende Frau oder einen Mann, der sich zurückzieht, nicht persönlich zu nehmen, sondern da eben auch den Hilfeschrei im Grunde genommen dahinter zu sehen.
Das ist dann wieder bei dieser Rückzügler und Verfolger, oder? In der Paartherapie.
Yes.
Hey, du hast dann schnell gemerkt wahrscheinlich, dass das jetzt mit Sexy Franz eigentlich, jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei ist, ne?
Yes.
Wie ging das dann weiter? Also wann hast du dann wieder bei deinem,
Konrad.
Konrad, ich nenne die ganze Zeit Carsten, deswegen, ich wusste, Carsten ist falsch.
Ich glaube, du darfst ihn auch Carsten nennen.
Konrad, ich kenne nur einen Konrad, das ist auch 100 Jahre her, dass ich den gesehen habe. Wie ging es dann mit Konrad weiter? Also wann hast du gemerkt, so scheiße, das ist eigentlich wahrscheinlich doch irgendwie the man of my dreams?
Also tatsächlich war es gar nicht so pathetisch. Das war wirklich so ein Ding von fuck it, Nina. Dieser ganze Rotz hat ganz, ganz viel mit dir zu tun. Und natürlich musst du es am Ende in Beziehung angehen. Aber dann mache ich das doch mit dem Vater dieses Kindes. Und es war eigentlich relativ pragmatisch tatsächlich. Ich bin auf ihn zugegangen und habe gesagt, ich habe das gecheckt, ja, dass ganz viel von unseren Konflikten und ganz viel der Schuldzuweisungen beziehungsweise der Vorwürfe, die ich in diese Beziehung reingetragen habe, dass das auch viel mit mir zu tun hat und dass ich gecheckt habe, dass auch ich das angehen muss und würde mich voll freuen, wenn wir das weiterhin zusammentun könnten.
Mhm.
Und bin dann dankenswerterweise offene Türen eingelaufen bei ihm.
Gott sei Dank, ey. Ja. Und das war für ihn von vornherein klar so, hey, welcome back. Biatch.
Ja, aber das war tatsächlich auch immer schon was ich jetzt auch wirklich mit Kusshand annehmen kann. Eine Qualität von Konrad, die er schon immer hatte, dass er mir den Raum freihalten konnte für das, was ich gerade brauche und mich wirklich immer freilassen konnte. Mhm. Also Konrad hat mich nie irgendwie eingeengt oder gehalten oder da hätte er es vielleicht ein bisschen mehr tun sollen, dass er mehr festgehalten hat. Aber Konrad hat mich immer schon sehr freigelassen.
Hatte Konrad auch eine sexy Susi in der Zeit? Oder,
Konrad hatte definitiv auch eine sexy Susi, ja. Aber ich glaube, das war nicht so auf einer Beziehungsebene wie
sondern
sexy
eher
Franz.
Auf einer sexuellen.
Ja.
Okay. Wie war das aber für Konrad, dass du eigentlich so eine Art, es war ja schon fast eine Beziehung mit dem sexy Franz, oder? Oder würdest du sagen, es war...
Ja, aber ab wann ist eine Beziehung?
Also ja, wo man sagt, man trifft niemand anderen oder man gestaltet seinen Alltag zusammen. Also den Alltag auch, also nicht nur im Bett, sondern...
Fokus lag auf Bett tatsächlich, aber es ging schon Richtung Beziehung auf jeden Fall. Ja.
Und das war für Konrad aber auch, also der hatte jetzt da auch keine bösen Feelings, dass du jetzt da noch einen anderen Mann hattest in der Zeit.
Es war bestimmt nicht leicht für ihn. Oder ich weiß, dass es natürlich ein Schlag ins Gesicht war, zu sehen, okay, sie hat einen anderen. Also leicht zu verdauen war es sicherlich nicht für ihn.
Weil das stelle ich mir schon auch krass vor, ne? Ja. Also.
Ja.
Ja, krass. Und dann seid ihr wieder zusammen. Und dann hast du dich deiner Sache in eine Einzeltherapie gestellt oder wie seid ihr da mit diesem Problem umgegangen? Weil nur weil man die Erkenntnis hat, ne, ja, heißt es ja noch lange nicht, dass man das jetzt auch super in seinen Alltag integrieren kann.
Voll. Ja, da begann tatsächlich eine krasse Odyssee von vielen Paartherapeuten, die wir gesprengt haben, die vor allem ich bin ja selber Paartherapeutin und Psychotherapeutin, deswegen, ich glaube, ich bin die schlimmste Klientin, die man sich vorstellt.
Aber inwiefern, weil du dann alles nochmal hinterfragst oder weil du auch sofort checkst, so, okay, Leute, das ist jetzt Bullshit, so kommen wir nicht weiter oder sag mal.
Ja, schon. Also, ja? Also ich meine, gut, das ist eh schon auch ein Ding, ich brauche lange, um mich auch wirklich, also um mich auf jemanden auch wirklich einlassen zu können, bis ich jemanden vertraue, ne, bis ich mich öffnen kann. So, und da war das Psychotherapeutinnen-Ego jetzt natürlich nicht unbedingt zuträglich für, weil ich halt immer erstmal ganz lang ausgecheckt habe, was machst du da eigentlich gerade und was willst du jetzt mit dieser Frage bezwecken und warum stellst du jetzt nicht an dieser Stelle, was ist das
super, für eine stelle ich mir auch gar nicht anstrengend vor. Nee, super.
Ja, vor allem, weil ich wieder in dem Ding war, die ganze Verantwortung zu tragen für den ganzen Shit. Also auch das hat sich da drin ja wieder gezeigt. That's me.
Ja, fuck. Ja. Stelle ich mir auch für dich mega anstrengend und kacke vor. Also ich meine, das finde ich ist manchmal so ein Punkt, ich glaube, das ist wichtig, das auch für Paare zu begreifen, der andere, für den ist es ja auch scheiße. Also das ist ja für dich auch unschönes Gefühl, auch irgendwie strengt dich ja auch wahnsinnig an. Natürlich ist das für deinen Partner dann mit scheiße, der kann eigentlich auch nichts dafür. Aber halt dann auch wirklich den Partner vielleicht manchmal wirklich wie ein Kind zu sehen, zu sagen, Mann, das ist auch für sie gerade oder für ihn nicht cool.
1:1 das, was ich in meinem Buch sage tatsächlich, genau. Also dass es genau darum geht, in der Scheißreaktion des Gegenübers zu sehen, das kommt aus einem Schmerz.
Ja.
Und eigentlich steht mir gerade ein kleines Kind gegenüber und das ist doof für die Person.
Ja. Voll. Und ich glaube, das schafft man fast nie, das wirklich so zu sehen.
Ja.
Und ich finde das so krass, weil das schafft man ja manchmal sogar bei seinem eigenen Kind nicht, obwohl es ein Kind ist.
Weil wir in unserem alten Scheiß reingezogen werden. Durch dein Verhalten, wenn du dich zum Beispiel zurückziehst, berührst du einen Shit in mir und dann geht es so schnell innerhalb von Millisekunden, dass wir selber reingezogen werden in einen alten Film, in eine alte Dynamik und da können wir nicht mehr klar denken. Also tatsächlich rein aus neuropsychologischen Gründen geht das nicht mehr. Der Teil vom Gehirn, der für logisches Denken und Einbettung zuständig ist, präfrontale Kortex, setzt einfach einmal komplett aus und wir sind wirklich wie fremdgesteuert.
Das ist krass. Also ich muss sagen, also ich habe jetzt wirklich auch, seit ich Mutter bin, da gab es Situationen, wo ich mir wirklich dachte so, was passiert hier gerade?
Ja.
Wer bin ich?
Yes.
Oh mein Gott.
Jemand, der ich nie sein wollte.
You're a fucking monster.
Ja.
Also wirklich jetzt.
Ja. Ich kenne es selber auch total gut.
Ja. Und mich dann irgendwie dann auch trotzdem irgendwie dann so geschämt habe danach für mich selber. Weißt du, was ich meine? Das finde ich das Schlimmste.
Ja.
Man geht so durch die Scheiße und weiß sich selber nicht mehr zu helfen aus Schmerz und Frust und Überforderung und danach fühlt man sich wie der letzte Vollidiot und schämt sich und ist voller Scham, wenn man sich denkt, was habe ich hier gerade gemacht, was habe ich hier gerade gesagt, wie habe ich mich gerade benommen.
Ja, voll. Und Na? Das ist aber wirklich Lehrbuchformulierung dafür eben, dass wir in so alten Mustern gefangen sind. Also A, der Kontrollverlust. Ich bin die Mutter oder die Partnerin, die ich niemals sein wollte. Ich mache den total Blödsinn, merke es im schlimmsten Fall sogar noch in der Sekunde. Das Schlimmste, was man auch noch merkt,
ja.
Und kann trotzdem nicht aufhören. Ja, kann trotzdem nicht aufhören.
Einfach.
Und danach fühle ich mich schuldig.
Wie kommt man aus sowas raus?
Erstmal erkennen. Also es ist eigentlich nicht so schwer zu erkennen. Es gibt 5 Domänen, die basieren auf 5 kindlichen Defiziten, Primärbedürfnisse, emotionale Kernbedürfnisse, die nicht erfüllt worden sind. Sicherheit, Grenzen, Autonomie, bedingungslose Liebe, Spiel und Spontanität. Und daraus ergeben sich die Schemata, also Verhaltensmuster, die immer aus 3 Instanzen bestehen. Kind, Bewältigung, Elternteil. Und wenn du die klar hast, kannst du dich da drin üben, dich dabei zu beobachten, wann falle ich jetzt zum Beispiel in so eine Bewältigungsstrategie rein. Also dass ich zum Beispiel in die Härte komme, obwohl ich eigentlich gerade müde bin.
Mhm.
So. Und dann braucht es Musterdurchbrechungssequenz.
Und wie, das muss man lernen oder wie läuft sowas?
Das ist jetzt wirklich psychotherapeutischer Shit. Ja, dann müsste ich jetzt mit dir zusammen reingucken, okay, was ist das für eine Bewältigungsstrategie? Wann zeigt sie sich? Wie zeigt sie sich? Und wie können wir diesen alten, also bei einer Bewältigungsstrategie würde ich jetzt mit dir gucken, wie kannst du die gut positionieren, dass sie deinem Glück zuträglich ist und dich nicht mehr blockiert? So. Dann brauchst du eine, das wird jetzt richtig Psychotherapeuten-Scheiß, ne? Soll ich weiterreden?
Ja, ich glaube, wir haben alle Bock. Yay! Seid ihr noch da? Seid ihr down? Yeah!
I love you, Evelyn.
MC Nina ist in the house und droppt uns jetzt noch ein paar
psychotherapeutischen Shit.
Yo.
Yes, okay. So was braucht's. Im Grunde genommen brauchen wir eine korrigierende emotionale Indexerfahrung. Scheiße nochmal. Also ich pack deine Bewältigungsstrategie, die eigentlich dasteht und sagt so, ich muss aber in die Härte gehen, ich muss mich verteidigen, ich muss das hier alles wuppen.
Ganz kurze Zwischenfrage, yeah. Das ist gerade blödes Timing.
Nö.
Warum werden die meisten Menschen, wenn sie eigentlich verletzt sind und eigentlich Hilfe brauchen und eigentlich nur in den Arm genommen werden wollen würden, warum mutieren die zu Arschlöchern? Oder was heißt Arschlöcher in Anführungszeichen, don't get me wrong, aber warum wird man dann so ein harter Arsch? Und greift eher an, weil manchmal habe ich das auch mit dem Alex schon erlebt, ich will eigentlich nur in den Arm genommen werden und will eigentlich nur geliebt werden, aber lauf eigentlich mit der Missgabel auf ihn zu und wundere mich dann, dass er jetzt nicht so macht.
Ja.
Und sich abstechen lässt, so nach dem Motto. Nee, weißt du, warum macht das der Mensch so oft so?
Also erstmal ist es eine Form von von Eskalation der Bewältigungsstrategie. Okay, MC.
Ja,
Fight, Flight or Freeze.
Check gar nichts gerade, leider, scheiße.
Es ist mein Psychotherapeuten, fuck, sorry. Es ist eigentlich relativ einfach.
Ja.
Also wir haben, wenn wir mit unseren alten Mustern nicht mehr zünden, haben wir drei Möglichkeiten, damit umzugehen. Entweder ich gehe auf Angriff, das ist das, was du machst mit der Missgabel und viele andere auch. Oder ich verpiss mich aus dem Kontakt, Flight. Ich werde kalt, ich gehe raus, ich verlasse den Raum.
Das ist gar nicht meins.
Oder freeze. Ich tue so, als hätten wir überhaupt gar kein Problem. Ich ignoriere es.
Geil, jetzt habe ich es auch verstanden.
Das sind
es gibt diese drei Typen, gell?
Das sind die drei Varianten, wie wir mit starkem emotionalen Stress umgehen können. Und das Gemeine ist, dass sich eine Wut oder einen Angriff einfach so viel machbarer anfühlt. Es gibt uns wieder ein Gefühl von Kontrolle, ein Gefühl von, okay, ich kann hier noch was tun, ich kann hier noch was machen. Und es ist leichter zu fühlen, wütend zu sein, als den Schmerz zuzulassen, der in den allermeisten Fällen da dahinter steckt. Und deswegen werden wir wütend.
Das macht eigentlich voll Sinn.
Obwohl wir verletzt sind.
Und warum schaffen wir das nicht, das einfach cool zu lösen von vornherein? Warum? Also ich habe das Gefühl, das scheitern ja wirklich
alle.
So, ich hasse Verallgemeinerungen, aber eigentlich scheitern.
Hier stimmt's.
Scheitern einfach alle.
Ich glaube, weil wir es nicht gelernt haben. Also mir wurde es ja nicht beigebracht. Tatsächlich, meine Eltern haben mir nicht signalisiert, Nina, du bist mit deinem Schmerz okay, sondern es war ja immer eher so ein Ding von so, komm, jetzt reiß dich zusammen, get your shit together. So. Weil wir keine guten Rollenmodelle haben. Und weil es einfach auch wirklich scheiße angsteinflößend ist, verletzbar zu sein, weil es uns
super angreifbar
macht. Aber das
ist doch so menschlich, ne?
Ja, aber es ist echt angsteinflößend auch.
Was ich so ein bisschen auch das Gefühl habe, ich mache mir über das Thema wirklich wahnsinnig viele Gedanken und rede da auch viel mit Freunden und Leuten drüber. Ich habe immer das Gefühl, und auch bei mir selber, dass es einfach, es ist für mich nicht okay, alle Gefühle zu haben. Also, habe ich das jetzt, verstehst du, was ich meine?
Ich verstehe total, was du meinst.
Es sind nicht alle Gefühle okay. Also, ich habe zum Beispiel auch bei mir jetzt schon so oft beobachtet, dass ich mit Traurigkeit überhaupt nicht klarkomme. Also, so weit nicht klarkomme, dass ich mir denke, ich bin nicht liebenswert. Weil ich einfach, glaube ich, nicht gelernt habe, so, dass das auch dazugehört, dass es einfach absolut okay ist, auch traurig zu sein. Also, glaubst du, das wäre einfach alles viel geiler, wenn jeder Mensch eigentlich von Grund auf lernen würde, egal wie du dich gerade fühlst, das gehört dazu und das ist okay?
Bestimmt.
Und wir können das zusammen aushalten.
Bestimmt. Ich glaube, es ist nur super wichtig, dass wir zwischen Gefühlen und Emotionen unterscheiden. Das wird im Deutschen immer als Synonym verwendet. Das ist aber ein großer Unterschied tatsächlich.
Tell us about it.
Weil Gefühle ist das, was jetzt gerade da ist.
Ja.
Was wirklich jetzt gerade im Hier und Jetzt da ist. Mhm. Da sind wir im Kontakt mit uns selbst und es ist auch etwas, was uns verbindet. Also wenn ich dir sage, ich bin gerade arschfroh, hier zu sein, mit dir hier zu hocken in Berlin und mit dir über dieses Thema zu sprechen, dann bin ich in einem Gefühl.
Okay.
Und dadurch komme ich in Kontakt zu dir. Wenn ich jetzt aber sagen würde, ich bin total nervös und ich bin total aufgeregt, hoffentlich performe ich hier auch total gut ab, weil wer weiß, vielleicht mag sie mich gar nicht und so weiter.
Ja.
Ich bin eher in der Nervosität drin, weil ich glaube, ich bin nicht gut genug und bestimmt sage ich lauter blöde Sachen und dann kommt es auch live und das ist Emotionalität. Und es hat ganz, ganz viel mit unserem alten Shit zu tun. Das heißt, ich bin nicht wirklich hier bei dir in Berlin Mitte und schnackel mit dir, sondern ich bin...
Also emotional ist mehr, was ich im Körper jetzt so wirklich...
Es ist vor allem ganz viel alter Shit, den wir mitbringen.
Okay.
Emotionen haben meistens so einen Wulst von Geschichte. Und deswegen sind sie meistens so beladen.
Ich habe es noch nicht ganz gecheckt, bin ich ehrlich. Aber ein bisschen habe ich es gecheckt.
Also deine Wut gegenüber Alex, wenn du auf ihn zugehst, ist sehr wahrscheinlich eine Emotion.
Mhm.
Weil du ganz viel in ganz viel alten Erinnerungen mitberührt bist, was er in den letzten 10 Jahren schon alles falsch gemacht hat, wie du behandelt worden bist als Kind. Also ganz viel Old Story is beyond. Und deswegen hat es so eine krasse Ladung.
Okay, also emotional ist viel deeper als irgendwelche Gefühlslagen. So. Kann man das so runterbrechen? Oder
nicht unbedingt deeper, eher, dass wir einen großen Wulst an Erinnerungen damit reinbringen.
Also Emotionen das ist wie Moleküle und wie heißt das andere nochmal?
Keine Ahnung.
Atome. Also ist die Emotion ein Molekül an mehreren, ja, wer jetzt abgeschalten hat, bin auch selber geistig nur noch halb anwesend.
Ich glaube, es ist was, die einfache Variante ist wirklich zu sagen, ein Gefühl ist, was jetzt wirklich im Hier und Jetzt ist. Also zum Beispiel, dass ich traurig bin.
Und das ist eher ein Gefühl, ist nur eins und Emotionen können mehrere Dinge vereint sein.
Also, lass uns mal kurz ein
Scheiße. Vergesst es mit den Atomen und Molekülen auch, Leute. forget it. Ich frage mich gerade, warum ich ernsthaft so eine Scheiße anfange. Jetzt ernsthaft über Atome und Moleküle.
Aber ich frage mich das selber, warum ich hier anfange.
Es ist eh alles Quantenphysik. Okay, ciao. Oh, wow.
Aber sollte einfach nie mit Psychotherapie anfangen, ist der Proof of Concept. Man, damit alles
vielleicht kannst du mich doch nochmal mit dem Philosophen sexy fragen. Ich glaube, ich bin auch eine Philosophin, nämlich eigentlich.
Schon mal mehr über seinen Körper reden, vielleicht. Wäre
schön.
Nackt aussah.
Mhm.
Ja.
In der nächsten Folge dann.
Aber gutes Beispiel dafür, dass Psychotherapie immer erstmal alles komplizierter macht, oder?
Aber halt dann auch nein. Also ja. Wir leben ja gerade auch in einer Generation, wo die Menschen sich ja wirklich jetzt so, habe ich das Gefühl, so richtig mal mit ihrer Scheiße beschäftigen.
Endlich.
Weil jeder merkt, das ist nicht schlimm und das ist voll okay und jeder hat seinen Shit einfach, ne?
Ja.
Und ich glaube, es kann ja nur besser werden, wenn sich halt eben jeder auch mit seinen Emotionen und Gefühlen und seinen Geschichten irgendwie befasst.
Ja.
Weil man ja dann erst versteht, warum ist das und das so.
Ja.
Und dann auch merkt, okay, man kann damit halt irgendwie dann auch umgehen, dass es gut ist für alle und man irgendwie Lösungen findet, ne? Also der Alex und ich, wir waren ja bei der Paartherapie, als wir unser zweites Kind bekommen haben. Und das war für uns so krass geil einfach. Also, und wir haben, seitdem sind wir fein. Also natürlich streiten wir uns auch immer wieder.
Ja, voll.
Aber es ist auf einer anderen Ebene, weil wir verstanden haben, warum wir uns manchmal streiten oder warum der und der so ist gerade.
Ja.
Und dass es nicht ist, weil jemand ein Arschloch ist, sondern weil da jemand gerade struggelt und nicht klarkommt.
Ja, voll.
Und Hilfe braucht.
Ja. Mega der wichtige Erkenntnispunkt, so finde ich auch. Was bei Konrad und bei mir immer das Thema war, ist, dass wir zwar, also erstmal haben wir viele Psychotherapeuten gesprengt.
Wie viele? Bei wie vielen Leuten wart ihr?
Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Also ich glaube, 4 waren es auf jeden Fall. Wir hatten auf jeden Fall 4 Anläufe von Paartherapie, die wir gemacht haben.
Und wer war dann derjenige, der dich gekriegt hat?
Tatsächlich war es dann am Ende eine Kombination beziehungsweise eine große Herausforderung, von der wir immer wieder standen, ist, dass das zwar schon dann teilweise coole Leute waren, die uns auch, ne, die klug waren, die smart waren, die uns verstanden haben und wir haben ein Verständnis füreinander bekommen, aber wir standen dann vor dieser Herausforderung, wie kriegen wir jetzt den Shit in unseren Familienalltag untergebracht? So, also waren viele tolle Impulse wie, ja, nehmt euch Zeit für euch, macht einen Date-Night, so, aber was machst du
cooler
dann?
Cooler Tipp.
Mega fancy Tipp.
Danke.
Aber was machst du dann, wenn du halt einfach sackemüde bist, keine Energie mehr hast und das Baby alle 10 Minuten aufwacht und sich auf gar keinen Fall von irgendeinem Babysitter oder Patentante oder
vor allem, weißt du, was bringt dir das dann auch? Dann sitzt du da mit deinem Partner in irgendeiner Kneipe oder in einem Wirtshaus und kannst dich überhaupt nicht entspannen, weil du die ganze Zeit denkst, mein Kind schreit vielleicht zu Hause und braucht irgendwie uns eigentlich. Und wir sitzen jetzt aber hier und weiß ich nicht.
Voll.
Das ist saublöd. Und auch diese Müdigkeit hatten wir jetzt auch vor kurzem. Meine Eltern waren da. Wir waren so, ich kann mir endlich was zu zweit machen. Und ich dann so, ich bin so müde, ich kann nicht stehen. Und so, ja, scheiße. Dann haben wir uns da irgendwie in so ein Schnitzelhaus da irgendwie gequält. Ich saß so an der Theke irgendwie. Trotzdem war es irgendwie cool. Aber trotzdem ist es manchmal schon auch hart.
Voll. Und deswegen ist es so wichtig, also fand ich es so wichtig, was festzuhalten, was halt wirklich familienalltagstauglich ist. Weil wir haben als Elternpaare, haben wir wenig Zeit, wir haben vor allem in den Anfangsjahren wenig Energie. Und das war so der größte Struggle, vor dem wir nach diesen ganzen Paartherapie-Odysseen dann wirklich standen. Wie kriegen wir das jetzt auch gut runtergebrochen auf unsere Realität, auf unsere Wirklichkeit?
Also was ich wirklich einen guten Tipp finde, ich bin keine Expertin, aber sich wirklich bewusst, da muss man nicht irgendwie alleine sein, sich in den Arm nehmen.
Ja.
Sich so richtig krass zu umarmen. Und gestern waren Alex und ich einen Kaffee trinken. Und also wir knutschen jetzt so eigentlich nicht wirklich rum. Also wir küssen uns halt so, aber halt so, wie ich auch meine Kinder küsse.
Ja.
Oder meine Eltern. So. Und dann saß mit der Sonne und dann meinte ich so, jetzt küss mich mal so, wie bescheuert. Meinte ich so, küss mich mal so, als wären wir jetzt gerade auf dem Date. Sogar der Tonmann muss lachen. Wir saßen hier und küss mich mal vor, als wenn wir auf dem. Also, so habe ich es nicht gesagt.
Ja, hoffentlich.
Doch, wahrscheinlich habe ich so gesagt. Ich muss das Tollen verlachen, was du bescheuert hast. Und dann denke ich so, ja, okay. Und dann hat er mich so genommen und mich so geküsst, so richtig halt. Und es war so krass.
Heiß.
Nee, und ich habe gemerkt, es hat in mir ein so krasses Glücksgefühl entfacht, dass ich den gar nicht zurückküssen konnte, sondern ich, das war so, ich glaube, wenn uns jemand beobachtet hat, der dachte, das ist Bauersucht-Frau-Niveau. Und dann hat man jetzt geküsst und ich habe dann, er hat mich geküsst und ich habe die ganze Zeit so, das war so schlimm. Ich habe so gesagt, oh, das war so kacke eigentlich, aber so schön. Und dann, als ganz ehrlich, das klingt auch immer so bescheuert plump irgendwie, ne? Aber das hat uns so krass connected
voll,
wieder. Und
ja.
Das ist einfach nur ein Fakt, das waren Sekunden.
Ja, voll. Ab 20 Sekunden. Ab
20 das waren nicht mal 20 Sekunden, wir waren on fire.
Ja, aber das ist genau das, was ich meine, dass wir dann häufig so eine Vorstellung davon haben, wir müssen irgendwie fancy ins Schnitzelhaus gehen und danach irgendwie fancy im Schnitzelhaus gehen.
Das ist so ein geiler Filmtitel, fancy im Schnitzelhaus.
Fancy im Oder voll den Deep Talk haben und danach noch irgendwie mega geil.
Wir müssen uns total schick machen und so. Ja. Ich muss mir ein Dessous anziehen, ich ziehe mir auf jeden Fall ein String an.
Beine rasiert haben.
Voll.
Unbedingt. Ich habe auch, habe ich es gemacht, Evelyn, gestern noch.
Du, ich habe ja so.
Ja. Guck. Ich hoffe, das auf Video.
Ich hoffe es auch. Mit den Dessous so ran, überall so einzelne schwarze, lange Haare. Ist auch schön. Ist auch schön, Nina.
Ja, ich finde, das gehört zu mir.
Nee, aber ich glaube wirklich, Date Night muss auch ein bisschen anders definiert werden, weil ich glaube, viele denken unter Paarzeit, wir müssen uns jetzt schick machen, wir müssen auf jeden Fall das Haus verlassen. Es muss abends stattfinden.
Mega wichtiger Punkt.
Dumm muss es überhaupt nicht. Nee. Get it real, bitches. Eine Date Night muss nicht, also es kann auch ein Date Day sein oder Date Morning. Und oft, es muss auch nicht ewig sein für Leute, die sich schwer tun, ihre Kinder abzugeben.
Voll, ja.
Das kann auch mal wirklich nur eine halbe Stunde sein, in der ihr euch einfach aber
knutscht
und knutscht.
Wie Evelyn vorm Café. Ja, nee, wirklich, das ist so ultra wichtig und war auch für uns ein echter Gamechanger zu sagen, so dieses, hey, lieber den Fokus auf einen coolen Alltags, auf coole Alltagsbegegnungen setzen, wie wenn du in die Küche kommst und ich stehe da, umarme ich von hinten und riech an meinem Hals.
Ja, so, das macht man, warum macht man das nicht mehr? Es ist so, wirklich, wenn ich mir denke, wie oft wir irgendwie morgens aufwachen, guten Morgen, Umarmung kostet nichts und die kostet auch nicht viel Zeit und es ist einfach wirklich, es macht so viel aus.
Ja.
Und selbst wir schaffen es dann auch nicht jeden Morgen, uns irgendwie in die Arme zu fallen.
Ja.
Aber ich glaube wirklich, die Date Night, die Paarzeit muss, auch wenn es eigentlich klar sein könnte, es muss anders definiert werden.
Voll. Ja, vor allem, wenn die Kinder klein sind.
Ja, ich mein, definitiv.
Meine sind jetzt schon in einem Alter, da geht das auch wieder, dass wir mal für ein Wochenende miteinander losgehen. Ja, und das war übrigens auch ein richtiges Highlight, als wir das erste Mal 2 Nächte wieder nur für uns hatten. Ey, Halleluja.
Man merkt auf einmal wieder so, oh mein Gott, ja, das sind wir.
Ja, und es war auch wirklich, also spooky schön zu sehen, wie geil verliebt wir auf einmal wieder miteinander sind. Also wenn wir wieder diese Zeit miteinander haben als Paar.
Und sich wieder so sieht und ich muss dann schon sagen, aber ich bin auch nicht, natürlich bin ich die, die ich bin als Mama, aber das bin manchmal auch nicht ich.
Ja, nee, ist eine Rolle.
Ja, das ist eine Rolle oder ein Monster, keine Ahnung.
Nein, Mutterschaft ist eine Rolle auf jeden Fall und das ist auch ein großer Fehler, den wir machen, dass wenn wir Eltern werden, ist es erstmal total wichtig, dass wir voll in diese Rolle aufgehen. Braucht es ja auch, um da irgendwie gut anzukommen. Voll. Aber viele schaffen den Absprung nicht und begegnen sich dann wirklich nur noch aus der Mutter- und Vaterrolle raus und sind gar nicht mehr wirklich auf der Paarebene noch miteinander.
Und ich finde, das ist auch manchmal voll schwer, wenn du gerade irgendwie noch Scheiße an der Hand hattest und danach sollst du irgendwie ein sexy Beast sein und irgendwie so super leidenschaftlich dich dann irgendwie so fallen lassen. Ich finde, das ist unheimlich schwer manchmal.
Voll. Oh, da sprichst du ein mega wichtiges Thema an, was mir auch so am Herzen liegt, nämlich die Art und Weise, wie wir auf Sexualität gucken, finde ich auch so ultra wichtig.
Sag mal.
Ja, da Druck rauszunehmen, eben was du es gerade gesagt hast, dieser Blick, den wir darauf haben, sexy Beast zu sein, dass sich irgendwie in Dessous regelt und so weiter, das schafft so viel Druck.
Ja, auch das bei bin den, halt ich, Nina, weißt du?
Ja, ich weiß.
Das kann ich auch. Bei also, dir ist das sexy halt Beast kriegst du auch aus der Mom nicht raus.
Das ist auch dein natural state.
Ja, das ist mein Habitus.
Nein, aber es macht Druck.
Not.
So, es macht Druck auch bei den Männern, so, ne? Sie müssen irgendwie ihrem Mann stehen, sie müssen hart werden, muss geil sein, muss lange sein und so weiter. Und damit zu brechen war für Konrad und für mich voll der Gamechanger.
Wie habt ihr das gebrochen, diesen sexuellen Druck?
Dass wir uns erstmal vor Augen geführt haben, dass wir krass sexuell konditioniert sind. Eben mit Bildern, die wir davon haben, wie muss Mann und Frau funktionieren, damit es irgendwie sexy ist und damit es heiß ist. Und dann tatsächlich das.
Ich stelle mir gerade alle Eltern so vor, die alle so, hä? Was?
What is she talking about?
Sexy und heiß? Was habe ich da gehört?
Slow Sex war tatsächlich unser Retter.
Slow Sex.
Hast du schon mal gehört?
Ja, habe ich schon mal gehört. Was ist Slow Sex eigentlich genau? Oft gehört, nie verstanden. Vielleicht machen wir es sogar und wir wissen es gar nicht, dass wir Slow Sexer sind.
Also es heißt nicht langsam zu vögeln, was ja dann viele ganz immer denken.
Langsam.
So in Zeitlupe.
So, oh Gott.
Nee, ist eher ist eine neue Form auf Sex zu blicken. Also das ist eben nicht da. Guck mal, jetzt mal angenommen, ich stehe in der Küche und er kommt und er küsst mir auf den Hals.
Bist du sofort horny eigentlich?
Ja, dann bin ich schon feucht. Nein. Ja, das ist die konventionelle Konditionierung, die wir haben. Er kommt, er macht 2-3 Moves und sie ist sofort geil und bereit.
Oh, da bist du endlich.
Genau, hab auf dich gewartet und ab geht die Post. Ja. So. Was aber tatsächlich ganz häufig dann in meinem Kopf hier abgeht, ist so, oh nee, jetzt kommt er wieder. Oh, jetzt hat er wieder diesen einen Blick, jetzt will er bestimmt darauf hinaus, das gibt ja dann auch immer so spezielle Abläufe. Kennst du das auch?
Ja, die hat jedes Paar. Also ich meine, tut mir leid, aber also ich glaube, dass Paare einfach sofort checken, wenn der andere Sex will.
Ja, genau.
Ist ja auch nicht schlimm.
Nö.
Ist ja auch gut, dass man sich wenigstens da, dass man
versteht.
Weiß, ich verstehe deine Moves nicht, sorry.
Aber was wir dadurch verpassen, also ne, wenn er jetzt zu mir kommt und er macht seinen Move, er küsst mich auf den Hals und er fängt an, mich irgendwie zu streicheln und bei mir im Kopf geht sofort ab mit so, oh nee, jetzt will er rummachen und habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf, so. Verpasse ich ja den Kuss auf den Hals, der potenziell vielleicht gerade noch schön sein könnte.
Good point, ja. Mhm.
Das heißt, es geht viel darum, mit unserem Fokus ins Hier zu kommen und eher in den Körper, in eine entspannte körperliche Begegnung wieder miteinander zu kommen, ohne auf irgendetwas hinzustreben, was üblicherweise beim Sex Orgasmus ist.
Und ich glaube auch, durch dieses Verhalten, was man vielleicht hat, dass man sich denkt, so, oh nee, ich möchte jetzt auf gar keinen Fall Sex, sich vielleicht auch mal kurz die Zeit nehmen zu gucken, will ich vielleicht doch Sex?
Ja, Appetit kommt beim Essen, gerade bei Frauen.
Ja, also ich muss schon sagen, aber so krass, dass man immer denkt, man muss auch sofort horny sein, man muss sofort Lust haben auf Sex. Nee, manchmal dauert es auch.
Voll.
Und okay, natürlich hat man nicht immer so viel Zeit als Eltern, sich jetzt da super so,
5 Stunden tief zu entspannen.
Sich zu streicheln, 5 Stunden. Aber trotzdem sich eine Chance zu geben. Und ich glaube schon, aus eigener Erfahrung, es gibt manchmal Zeiten, da ist man vielleicht faul, da ist man extrem müde und Lust und gestresst. Und ich glaube, so Stress ist ja ein absoluter Lustkiller auch einfach.
Biologisch schon allein.
Voll.
Ja.
Aber sich trotzdem mal die Chance zu geben, reinzukommen. Und ich glaube schon, dass man, wenn man sich die Chance gibt und sich manchmal kostet es vielleicht auch ein bisschen Überwindung und Mühe, sich zu sagen, okay, ich lasse mich jetzt da einfach drauf ein und ich pack jetzt auch meine ganzen To-Dos aus dem Kopf, was ist auch mega schwer. Also, don't get me wrong. Aber ich glaube, dass man da sich schon was Gutes tut als Paar.
Ja, und selbst also, wenn es dann nicht zum Sex kommen sollte, ist das ja auch keine verlorene Zeit, weil dann hattest du halt, ich sag jetzt mal im schlechtesten Fall, 20 Minuten,
Heavy Petting.
Wo ihr euch, in denen ihr euch körperlich begegnet seid. Und hatten wir ja vorher schon, ab 20 Sekunden Berührung werden entsprechende biochemische Stoffe freigeschüttet, die euch wieder in Verbindung miteinander bringen. Und das als Paar anzuerkennen und zu würdigen und auch sich erlauben, selbst sowas zu genießen und das nicht zu bewerten als, oh, wir haben es schon wieder nicht geschafft oder es hat schon wieder nicht funktioniert, sondern das zu feiern als etwas, was jetzt auch schön war,
voll,
hat bei mir wieder eine Entspannung mit reingebracht in die Sexualität, die die geilste Grundlage dafür ist, um sie auch wieder genießen zu können.
Voll, Mann. Mann, irgendwie, ich denke mir immer, wenn man so darüber redet, jetzt auch mit dir, dann denke ich mir so, Mann, das ist doch eigentlich, macht das alles so Sinn. Und trotzdem steckt man da irgendwie dann drinnen und es fühlt sich einfach alles nur noch scheiße und schwer an, ne? Zu gewissen Zeiten.
Und auch das ist aber so stinknormal, was tatsächlich auch so ein, ich glaube, fast der wichtigste Move war für mich, um aus der Krise rauszukommen mit Konrad, ist mir das einzugestehen, dass es einfach so stinknormal ist, dass wir diese Tiefs haben, dass wir diese Krisen haben und dass das, was es eigentlich katastrophal macht, das Drama ist, das wir da drüber streuen.
Voll. Hey, sag mal, ihr seid ja dann wieder zusammengekommen. Nach wie viel Zeit, würdest du sagen, wart ihr so richtig wieder in eurem, wie sagt man das, Saft der Beziehung? Also so richtig glücklich und ausgelassen?
Lass mich mal überlegen. Es war so kurz vor Silvester, als wir gesprochen haben. Silvester haben wir dann als Family wieder miteinander gefeiert und verbracht. Ich würde sagen, es ging relativ schnell tatsächlich. Mhm. Ich habe es ich sehe mich mit ihm auf jeden Fall noch so total verliebt dann über diesen Jahreswechsel. Und es war so, da hatten wir so das totale Verliebtheitshoch tatsächlich wieder, als wir wieder zusammengekommen sind. Also eher wahrscheinlich die bessere Frage, wie lange hat es gedauert, dass wir uns dann wieder im Alltagsstrudel verloren haben.
Dann war es dann wieder scheiße.
Das ging auch schnell.
Ja, da könnt ihr glauben, Leute. Nee.
Drama-Faktor rausnehmen.
Nee, also wie lang war es da so? Aber hattet ihr wirklich danach nochmal einen Punkt, wo ihr dachtet, was denn, wäre das eine scheiß Idee?
Also ja, wenn ich ganz ehrlich bin, ja, weil natürlich sich die Dynamiken weiterhin gezeigt haben und die waren weiterhin anstrengend und das tat weiterhin weh.
Geht auch nicht von heute auf morgen, nee, ne? Also was erwartet man da auch so?
Voll, also wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich das immer noch. Ich komme immer noch an Punkte, wo ich sage so, fuck, ich habe keinen Bock mehr, ich will mich verpissen. Aber das ist halt auch ein Teil von meinem Bindungsstil. Ich bin halt jemand, der eher sich gerne verpisst, so wenn es schwierig wird.
Ja.
Im emotionalen Kontakt zumindest. Mein Bindungsstil.
Okay.
Und darum zu wissen, ist gut, weil dann kann ich mich selbst nicht so ernst damit nehmen, wenn ich da mal wieder reinkomme. Und Konrad mich übrigens auch nicht.
Boah, ey, ich sag dir eins, sich nicht ganz so ernst zu nehmen, klingt vielleicht irgendwie auch brutal in a way. Aber ich finde, das hilft ungemein.
Total.
Wenn du den anderen kennst, und ich muss wirklich sagen, aber ich bin wahnsinnig froh, wenn der Alex die Kapazität hat, mich nicht so ernst zu nehmen. Und das kostet Kapazität. Und ich finde, das ist eigentlich schon auch, ich rede jetzt nicht davon, dass man jemandem nicht zuhört oder jemanden belächelt.
Ja,
ich rede jetzt davon, jemanden in seinen Emotionen manchmal nicht ganz so ernst zu nehmen, zu sagen, okay, she has a rough time. It's not against me.
Ja. Wichtigster Punkt, das Drama des anderen nicht persönlich zu nehmen,
ja,
ist super, super
total
wichtig. Ja. Und funktioniert eben ganz häufig deswegen nicht, weil wir uns gegenseitig in unserem Shit berühren.
Weil sich jeder angegriffen fühlt sofort. Das ist halt genau das Problem.
Und zeitgleich aber auch mega die geile Chance, weil was unsere Kinder tun, machen die Partner noch viel, viel krasser. Wir berühren uns einfach in unseren fiesesten Beziehungswunden. Und das ist eigentlich eine total schöne Gelegenheit. Also sie werden aufgerissen, Punkt aus.
Ja.
Und das ist eigentlich
voll
eine richtig coole Gelegenheit, sie zu verarzten.
Ihr habt ja zwei Kinder und ich meine, das erste Kind, kann man ja schon sagen, hat euch ja schon eigentlich erstmal auch entzweit.
Ja.
Wann war dann für euch ein Punkt zu sagen, hey, wir wollen jetzt das nochmal machen?
Also das kann man ja relativ genau nachrechnen. Meine zwei Kinder sind 3 Jahre auseinander. Mit anderthalb haben wir uns getrennt. Wir waren dann nochmal ein Jahr, wo wir wirklich gesagt haben, jetzt gucken wir, dass wir uns auf die Kette kriegen.
Mhm.
So. Und dann haben wir uns ready gefühlt für einen zweiten Durchgang.
Hattet ihr als Paar Schiss davor, weil es mit dem ersten einfach so intensiv war und auch einfach krass?
Nee, ehrlich gesagt nicht, weil wir so viel, also weil wir eben klar hatten, so, ey, wir haben so viel falsch gemacht und dieses Mal machen wir es anders und wir haben es auch wirklich beim zweiten Kind besser hinbekommen, gerade was sowas anbelangt, wie, ey, wenigstens kleine Zeiten für uns nehmen, uns nicht komplett aus den Augen zu verlieren, uns nicht, ne, persönlich angegriffen zu fühlen, wenn er eine Scheißzeit auf der Arbeit hatte und nach Hause kommt und erstmal kalt ist, sondern einfach zu verstehen, das ist jetzt gerade seine Form, mit Stress umzugehen.
Ja.
Also all die Dinge hatten wir ja dann schon gelernt und auf dem Kasten, deswegen.
Das ist so krass, gell? Ja. Also ich beobachte das auch immer bei mir und Alex, wenn einer krass gestresst ist, irgendwie weil er einfach Druck hat oder irgendwas delivern muss, dass man ganz oft vom anderen kommt, ist alles okay? Ist alles okay bei
Nein.
dir? Hast du was mit mir gerade? Nee, das ist halt wirklich so ein Ding, ne? Also dass man aber wirklich auch mal sagt, okay, das hat nichts mit mir zu tun. Glaubst du, dass die meisten Menschen das Verhalten des anderen immer auf sich interpretieren?
Ja.
Machen das fast alle?
Ja.
Weil ich bin Master da drin. Ich denke auch immer, wenn jemand schlechte Laune hat, das ist jetzt wegen mir.
Schon auch eine Form von Strukturierung tatsächlich. Also so die Dinge auf sich zu beziehen, sich verantwortlich zu fühlen, Schuld auf sich zu nehmen, ist auch eine Form von Dynamik. Aber es ist auf jeden Fall eine Tendenz, die wir in Beziehungen haben, dass wenn jemand wütend ist, sauer ist, sich rauszieht, dass wir das auf jeden Fall viel zu persönlich nehmen.
Du sag mal, weil wir sind jetzt fast schon am Ende, gell?
Oh nein.
Also A, hätte ich gerne, dass du nochmal kommst,
yes,
weil ich es wirklich sehr spannend finde, mit dir zu quatschen. Und ich finde das auch so cool, dass du auch so, also dass du auch so persönlich erzählst. Ne? Weil oft gibt es ja dann so Fachsimpler, die dann so erzählen, aber du erzählst es so richtig aus deinem eigenen Leben. Und das macht es irgendwie, finde ich, ziemlich cool.
Danke.
Ja,
auch wenn ich
gefällt
das
mir sehr gut.
Auch wenn ich das Fachsimpel nicht ganz rauslassen konnte.
Nee, aber das, aber du fachsimpelst halt auf so einer persönlichen Ebene und das finde ich so geil, weil man irgendwie da so checkt, so ja, da ist halt dann doch was dahinter und nicht nur irgendwie Gelaber so. ich weiß, es ist jetzt immer so beknackt, ne? Aber könntest du so sagen, so ein paar, so fünf, die Top 5 Dinge, die wichtig sind für eine gesunde Beziehung.
Mhm.
Ich weiß, es ist immer voll, du kannst auch sagen, nee, kann ich nicht.
ich versuche es.
Ja, weil ich hasse sowas auch, aber ich mach's jetzt faktisch trotzdem.
Aber
ne?
Mach mal halt einfach
ich
trotzdem,
muss es ja nicht sagen, ja.
Podcast-alike, nein, mache ich voll gerne. Also, A, haben wir auch schon gesagt, Dramafaktor rausnehmen aus der Tatsache, dass ihr euch streitet. Ist einfach stinknormal, dass wir Krisen haben. Bitte nicht erschweren dadurch, dass du anfängst, die Beziehung oder die Liebe in Frage zu stellen. Punkt aus. Jeder streitet sich. So. B, ganz wichtig jetzt, vor allem für Elternpaare, ganz bewusst diese Elternrolle verlassen. Ja, und ganz bewusst nicht nur Mama und Papa sein, sondern sich ganz kleine Einheiten legen, wo wir sagen, wir begegnen uns wirklich wieder als Paar. So.
Und gebt euch Zeit, glaube ich. Ne? Das ist nicht von einer Sekunde auf die andere. Nur weil ihr jetzt irgendwie im Restaurant sitzt, seid ihr nicht auf einmal wieder irgendwie die Alten.
Total.
Ihr müsst da reinsliden, ey.
Genau.
Ja.
Ja. Wie bei der Elternrolle auch.
Cool, wie ich mich so einmische in die Tipps gerade. Wow.
Ja, I love you for that.
Entschuldigung, nee, halt mein Maul. Bin raus.
Wir sind ja hier zusammen im Gespräch, Evelyn. Ich finde deine Impulse gut.
Ich habe dich aber gefragt, deswegen muss ich jetzt nicht mal wieder meinen Zempel.
Ich verzeihe dir.
Verzeih mir selbst.
Das ist wichtig.
Mein inneres Kind,
wie immer. Mal gucken, ob wir das als Punkt noch mit eingebaut kriegen.
Okay.
Da hat man auch schon gesagt, lieber viele, also eher Fokus auf Alltagsbegegnungen setzen, als auf irgendwie Big Date Night und nicht zu hohe Erwartungen da dran zu stellen. Drama des anderen nicht persönlich nehmen, ganz wichtig. Also wenn der durchdreht, dir echt vor Augen führen, der ist gerade in einem alten Schmerz und das hat nur sehr bedingt was mit mir zu tun. Lieber drauf gucken, wie können wir uns gegenseitig koregulieren in solchen Situationen. Was habe ich auch für eine Tendenz, in was für einen Film rutsche ich rein, wenn du tillst, darüber eine Klarheit zu kriegen, finde ich super wichtig. Was nehmen wir als Nummer 5? Ich schwanke zwischen Sex und Verschiedensein, Evelyn. Was nehmen wir? Sex sells?
Sex.
Hatten wir schon.
Sex ist immer geil.
Also Sex hatten
immer,
wir,
Sex sells immer.
Ja, Sex hatten wir schon, deswegen können wir das vielleicht als halben Punkt mit reinnehmen und ich nehme vielleicht den sechsten mit dazu. Dass, glaube ich, ganz viele Elternpaare vor allem den Fehler machen, dass sie glauben, dass sie dass sie immer alles zusammen machen müssen und dass auch immer alles gleich sein muss, wie wir mit den Kindern umgehen, wie wir die Dinge sehen. Ich glaube, das ist ein riesen Konfliktpunkt zwischen Elternpaaren und deswegen finde ich es super wichtig, dass wir beginnen, unser Verschiedensein wieder zu nutzen und auch zu feiern. Statt.
Da möchte ich auch noch kurz was sagen.
Bitte, Johnny, gerne.
Johnny, meine Fresse. Bitte, da hat auch wirklich mal eine Frau was sehr Tolles zu mir gesagt und zwar, nur weil der Partner das anders macht oder die Partnerin, macht die das trotzdem so, wie sie es am besten findet und das ist auch gut. Also ja. Wirklich einfach zu sehen, der andere macht das vielleicht anders, aber das hat auch gute Sachen.
Total.
Also
ja. Und super häufig ergänzt sich das ja auch voll geil.
Absolut. Ne? Aber manchmal natürlich auch nicht und ich glaube schon, wenn Erziehungsstile sehr kontrovers sind und sehr different, dann glaube ich, kann es auch schwer sein zu sagen, okay, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es so unbedingt gut läuft, wenn der eine super anti-autoritär ist und der andere ist super oldschool.
Habe ich schon gehabt, tatsächlich.
Good luck.
Also geht, aber da können wir
wirklich?
Ja, aber können wir vielleicht die.
Okay, krass.
Können wir vielleicht die nächste Podcast-Folge zu machen?
Ich fand das ganz lustig. Ich hatte mit Alex witzigerweise so ein letzte Ding jetzt hier. Gestern eine Situation, und zwar unsere große Tochter, die wollte irgendwie schon, die hatte einen schweren Morgen einfach. Die wollte nicht in die Kita gehen. Mhm. Die wollte einfach zu Hause bleiben. Und dann hat die angefangen, den Alex so den Fuß hinten rein zu kicken. Mhm. Hat die noch nie gemacht so, war auf einmal so, war Alex echt irgendwann sauer, ja. Nach dem fünften Mal, also meinte, kannst du bitte aufhören? Und hat sich dann umgedreht zu ihr und hat gesagt, jetzt hör auf. Und dann ist sie ein bisschen erschrocken auch. Und ich stand daneben im Bad und dann meinte sie zu mir, Mama. Und ich meinte dann so, komm her. Und habe sie in den Arm genommen und meinte so, pass auf, der Papa hat dir das jetzt fünfmal gesagt. Und irgendwann ist halt dann auch mal gut. Also das tut dem Papa weh und das ist nicht cool. Also wir kicken hier einfach nicht. Und dann habe ich sie gekuschelt und ich habe auch gemerkt, natürlich hat er einfach eine Umarmung gebraucht. Mhm. Ne? Und dann meinte Alex am Nachmittag zu mir, war irgendwie so ein bisschen sauer, weil er meinte, du bist mir heute irgendwie so gefühlt irgendwie ein bisschen in den Rücken gefallen. Und dann meinte ich so, ich habe mit ihr geschimpft und dann war sie so, Mama, und dann hast du sie in den Arm genommen. Mhm. Und dann meinte ich so, ja, aber ich habe sie in den Arm genommen und ihr dann gesagt, dass du absolut recht hattest und dass es nicht okay ist, zu kicken.
Ja.
Und dann habe ich da auch so gemerkt, dass einfach so, ich habe das Gefühl, das ist bei ihm irgendein anderes Gefühl gewesen. Und ich meinte auch so, ich kann doch jetzt unser Kind, die hat mir gerade gar nichts getan und die braucht gerade eine Umarmung, kann dann doch nicht sagen, nee, du hast den Papa gerade gekickt, jetzt umarme ich dich nicht. Weißt du, was ich meine?
Voll, aber voll das wichtige Beispiel dafür, dass wir manchmal auch wirklich Dinge tun müssen, die das Ego des anderen kränkt.
Ja,
ja,
ja.
Und dass es nicht immer nur in allererster Instanz darum geht, es ihm recht zu machen.
Nee, wir konnten uns dann auch ganz gut einigen, aber ich glaube, das sind auch so Momente als Eltern, die hat jeder. Und aber einfach zu gucken, okay, um was geht's jetzt hier gerade, ne? Also
voll, ja.
Ich weiß auch, meine Eltern, ich war ein ziemlich schwieriger Teenagerin. Und meine Mutter meinte irgendwann zu meinem Papa, pass auf, Klaus, ich tue jetzt so, als würde ich sie verstehen und wäre auf ihrer Seite, weil wir dieses Kind sonst verlieren.
Sehr weise.
Ja, and she was right, aber ich weiß noch, dass ich glaube, für meinen Vater war das richtig hart. Aber es ist jetzt völlig abgeschweift vom Thema. Aber da kommst du einfach nochmal.
Aber ja, ich finde, das ist ein mega wichtiges Thema. Ja, wie gehen wir mit unterschiedlichen Erziehungsansätzen um und auch ein super großes Streitthema einfach zwischen Elternpaaren, was einfach auch schnell so existenziell wird.
Ich bin froh, dass der Alex und ich uns da wirklich eigentlich zu 99% einig sind, weil ich stelle mir das oft vor, dass es nicht so wäre und ich glaube, das ist echt anstrengend dann.
Ja.
Weil man hat ja schon genug Scheiße als Eltern und wenn du dir dann im Erziehungsstil auch nicht irgendwie so wirklich einig bist, dann ja. Aber das ist vielleicht echt nochmal ein Thema für eine neue Folge irgendwie, wie man mit sowas umgeht, wenn sich da wirklich.
Wir teasern das hier jetzt schon mal an.
Coming soon. Ja, es bleibt spannend.
In der nächsten Episode.
Herr Nina, vielen Dank, dass du da warst. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, warum soll man dein Buch kaufen?
Na, weil es endlich mal ein Ratgeber ist, der familienalltagstauglich ist.
Ja.
Und der sich wirklich ganz zielgerichtet an Elternpaare richtet, die das Gefühl haben, fuck, wir haben uns irgendwie zwischen dem ganzen Kindergedöns verloren und wir haben Bock, da wieder mehr Leichtigkeit reinzubringen und eine gute Zeit miteinander zu haben.
Hier steht auch, es ist authentisch und humorvoll erzählt. Überzeugt mich. Gut, dann kauf dieses Buch und vielen Dank, dass du diese weite Reise aus Freiburg auf dich genommen hast.
Voll gerne. It was worth it.
Hey, it was great.
It was very great.
See you soon, I think.
I hope so.
Ja. Und ihr da draußen, gebt euch jetzt erstmal einen fetten Zungenkuss, wenn ihr nach Hause kommt.